Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, es ist Donnerstag, wir haben den 1. Juli und 7.07 Uhr und damit ist es Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages mit Andreas Wurm, schönen guten Morgen.
Und mit Malte Asmus und mit euch, schön, dass ihr dabei seid.
Ja, denn wir haben auch heute wieder die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Wir hören gleich, was Mertesacker und Kramer zum Abschied von Jogi Löw denken.
Ja, anders als damals auf dem Platz. Die Spieler brauchen keine Angst vor mir zu haben. Das sagt Marc van Bommel zum Amtsantritt in Wolfsburg.
Und wir begeben uns auf die Spuren der Tourstars Roglic und Pogacar. Gucken mal auf ihre Wurzeln.
Und auch heute fehlt die Stand-Jetzt-Dreierkette nicht mit den Gewinnern, mit den Verlierern des Tages, den sportlichen Geburtstagskindern und mit unseren Erinnerungen an die Sportgeschichte.
Und da erinnern wir uns auch an einen, der eigentlich ja sogar noch Gegenwart ist, fußballerisch. Hast gehört, Podolski plant schon die Zeit nach der Karriere?
Ach, also es ist ja, der hat schwer zu tun. Der Mann ist so untriebig. Jury beim Supertalent und er eröffnet noch eine Dönerbude in Köln. Also ich meine, muss man sagen, die Dönerbude scheint die moderne Version der Lotto-Toto-Annahmestelle zu sein. Ne? Kennen wir ja von früher.
Ja, natürlich, das war ja das Standbein, das sich der Durchschnittsfußballer früher für die Zeit nach der Karriere aufgebaut hat. Das mit Zeitschriftenladen, Tabakhandel und natürlich auch dann irgendwo noch Lotto-Toto-Annahmestelle, wenn er nicht Trainer oder Experte wurde oder einfach eine Fußballschule aufgemacht hat. Oder es haben ja auch einige Versicherungen verkauft oder sich eben dann von einem der großen Sportartikelmarken dann zum Repräsentanten machen lassen. Uwe Seeler ist jahrelang mit Adidas-Schuhen im Kofferraum durch die Gegend gefahren.
Ja, ja, allerdings, ja. Da gibt es schon kuriose Dinge. Wir haben mal ein paar Beispiele für ziemlich überraschende Karrieren nach der Fußballkarriere gesucht und auch gefunden. Malte, welche sind für dich, sagen wir mal, die bemerkenswertesten, die du so gefunden hast?
Ja, ich habe mal ein paar rausgesucht, wo dann wirklich durchgekommen ist, wie bodenständig die Fußballer früher waren oder vielleicht auch sein mussten, weil sie natürlich noch nicht so viel verdient hatten wie heute. Norbert Eder zum Beispiel, der leider viel zu früh verstorbene Innenverteidiger von Nürnberg und Bayern. Ganz ruhiger Mensch, ganz sachlicher Vertreter, nüchtern auf dem Platz, aber ziemlich hart. Der hat nach der Karriere im Blumenladen seiner Frau gearbeitet. Oder Asgeir Sigurvinsson, erinnerst du dich vielleicht auch noch? 80er Jahre VfB Stuttgart, ich kenne ihn auch noch aus dem Panini-Album damals. Isländisches Mittelfeldass, der hat einen Getränkehandel in Denkendorf immer noch. Früher damals aufgebaut, hat er immer noch. Oder Kalle Riedle, Kopfballungeheuer, Vier-Sterne-Hotel im Allgäu. Oder Uwe Ciskale, der hat auch mal ein Bundesligaspiel für Bayern München gemacht. Der hat in Coesfeld ein Hotel gehabt mit Bundeskegelbahn, leider von der Corona-Pleite dann betroffen worden. Oder Roland Wohlfahrt. Irgendwie kommen wir nur zu Leuten, die mal bei Bayern oder zumindest im bayerischen Umfeld gespielt haben. Roland Wohlfahrt, der ist mittlerweile wieder Estrichleger auf dem Bau in Essen. Oder Volker Ippig hier in Hamburg, Hafenstraßenbewohner einst gewesen. Lascher im Hamburger Hafen. Also alles wenig glamourös, aber es sind ja nun mal auch nicht alle. Mehmet Scholz verdienen sich mit polemischen Meinungen bei Bild eine goldene Nase und können sich nebenbei noch den Luxus leisten, ein Indie-Plattenlabel zu führen.
Ja, aber da muss man sagen, für seinen Musikgeschmack, da liebe ich Mehmet Scholl. Hat jahrelang auch eine Radiosendung gehabt. Gut aufgelegt, Scholz Plattenladen, die Nummer 7 legt auf, so rum war's. Und für mich immer noch einer der legendärsten Bayern-Spieler und mein Schrank ist voll mit Scholl-Trikots und seiner Musik. Also da muss man sagen, das Label, das ist auch völlig zu Recht, hat er das. Diese Trikots habe ich übrigens aus dem Bayern-Fanshop, der über viele, viele Jahre von Hansi Pflügler, wir sind wieder bei Bayern-Spieler, geleitet wurde. Sein Titel von 92 bis 2017, Abteilungsleiter Outlets in der Direktion Merchandising und Outlets und Lizenzen. Seit 2017 organisiert er die Traditionsmannschaft beim FC Bayern und hat jetzt immer wieder bei anderen Spielern, die du auch gerade genannt hast, eine Pension, die Pension Pflügler in seiner Heimatstadt Freising. Beherbergen, das können sie. Denk mal an Rosi Mittermeier, Christian Neureuther, die haben ja auch in Garmisch. Marc Girardelli hat auch in Lech am Arlberg eins. Der weiße Brasilianer Ansgar Brinkmann, wir erinnern uns gerne, der macht ja für Geld ziemlich viel, weil die Kassen sehr, sehr leer waren. Zuletzt war er mehrfach mein Gesprächspartner auf Bühnen. Da hat er den Zuschauern und mir Overhead-Projektoren für die Fußballkabine vorgestellt. Also quasi mobil und elektronische Taktiktafeln, die man so reinschiebt und die man, die einem beim täglichen Training helfen. Und Dragoslav Stepanovic, Kulttrainer bei Eintracht Frankfurt, hatte über Jahre in Frankfurt in der City eine Appleboy-Kneipe. Ah ja, Lippe geht weiter, auch nach dem Fußball.
Ist so. Absolut. Hansi Flügler übrigens, der ist Diplom-Ingenieur, ne? Der macht was völlig anderes.
Ja, und das, ich meine, das muss ich mir vorstellen, ja? Also ich meine, das ist, ist schon kurios. Schon, die Wege, wo die Wege so alles hinführen.
Ja, welche Fußballer haben denn aus eurer Sicht die überraschendsten Zweitkarrieren hingelegt? Was denkt ihr denn? Schickt uns gerne WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an unsere Nummer, an die 0331 298 5028. 0331 298 5028. Ja, und wenn wir an Zweitkarrieren denken, dann muss ich auch der, um den es gleich geht, auch eine aussuchen, denn, oder er geht in Rente. Das Alter hat er ja im Grunde, der Yogi, aber ich glaube nicht, dass er sich komplett zurückzieht, oder?
Ja, das glaube ich auch nicht. Dazu hat er jetzt die ganze Zeit schon gesagt, na, es ist kribbelt noch, irgendwas will er noch machen. Aber als Trainer, wenn du mal Nationaltrainer warst, wo will er denn dann jetzt noch hin? Ich glaube, er wird vielleicht irgendwo Sportdirektor oder sonst irgendwas, wenn überhaupt. Aber ich glaube, er muss sich jetzt erstmal ein Stück weit finden, ja, irgendwie.
Interview.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist also raus bei der EM. Jogi Löws Amtszeit damit beendet. Er ist raus. Ohne Applaus, muss man ja leider sagen. Wir haben gestern schon einmal hier an dieser Stelle eine kurze Bilanz gezogen. Eine Bilanz eines Nationalcoaches, der in seinen 15 Dienstjahren insgesamt so erfolgreich war wie nur wenige vor ihm. Das wissen auch zwei Weltmeister von 2014, die damals mit Löw in Brasilien gemeinsam den Titel holten und heute fürs ZDF als Experten tätig sind. Christoph Kramer und Per Mertesacker. Sie erinnern sich an eine ganz besondere Trainerpersönlichkeit. Christoph Kramer, was hat Fußball Deutschland denn Joachim Löw alles so zu verdanken?
So unfassbar viel und auch so viel mehr, als es gerade rauskommt. Also man muss sagen, Deutschland war vor seinem Amtsantritt, sagen wir mal, wir zählen die WM 2006 jetzt mal dazu, mit dem Fußballboom, der durch Deutschland ging. Wir waren davor irgendwie ein sehr biederes Land, ne? Wir hatten diese klassischen deutschen Tugenden mit die gute Grätsche und wir waren auch immer pünktlich beim Anpfiff da und wir haben immer alles gegeben. Also diese klassischen deutschen Tugenden, die haben wir nicht vergessen. Aber trotzdem ist es ja jetzt so, dass Deutschland einen ganz anderen Fußball spielt. Also gerade bei der WM 2010, was wir da für einen Fußball gespielt haben, das war mit Spanien das Beste, was ich lange gesehen habe. Und auch mit dem Highlight der WM 2014, mit dem Weltmeistertitel. Also Deutschland wurde unter ihm schon anders wahrgenommen und hat auch fußballerisch einfach einen neuen Glanz bekommen. Und wenn man jetzt einfach nur auf die reine Statistik guckt, seitdem er Bundestrainer ist, es gab viele Turniere und wir waren in allen Turnieren außer im Jahr 2018 im Halbfinale. Und das ist eine unfassbare Bilanz. Und von daher hat er die deutsche Nationalmannschaft und Fußball Deutschland sicher auf ein ganz neues Level geführt. Und da kann man ihm nicht genug für danken.
Und Christoph, was zeichnet Joachim Löw als Trainer aus?
Ich finde, dass er nicht so ein Mensch ist, der so unheimlich polarisiert. Also er hat sicher auch so seine Eigenarten und seine Macken in Anführungsstrichen, die ihn ja aber auch irgendwie menschlich machen. Und es gibt ja keinen, also ich kenne zumindest keinen Menschen, der sagt, boah, den Jogi Löw, den finde ich aber unsympathisch. Also er ist unfassbar sympathisch, hat eine große Empathie für eine Mannschaft, für den Einzelnen. Und ich habe mich immer wirklich gut unter ihm gefühlt. Er hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Und auch da sprechen ja die Ergebnisse der letzten Jahre der Nationalmannschaft einfach für ihn. Ne?
Per Mertesacker bestritt 105 Länderspiele unter Löw. Wie wichtig war denn Jogi für ihn?
Wow, also die Anfänge waren schon unfassbar wichtig für mich, ne? Als er Co-Trainer war, wirklich sich um alle taktischen Elemente gekümmert hat, besonders der Viererkette, und ich war sozusagen Mitglied davon. Wir haben dann ein unglaubliches Vertrauensverhältnis aufgebaut, ne? Weil er uns so viel weitergebracht hat, so gut eingestellt hat in seiner Co-Trainerfunktion und dann rübergehen in seine Cheftrainerfunktion. Also das Vertrauensverhältnis war riesig groß und da bin ich ihm halt so dankbar, dass er ja, sozusagen mir vertraut hat, dass ich mich weiterentwickeln kann, dass ich immer besser werde, dass ich heranreifen kann. Das war unglaublich schön zu sehen. Deswegen, ja, 104 Länderspiele unter ihm ist eine Ehre für mich. Ne? Und ich hoffe einfach, dass die Mannschaft das versteht, was er für den deutschen Fußball erreicht hat.
Gedanken der ZDF-Experten Mertesacker und Kramer zum Abschied von Jogi Löw nach dem frühen EM aus. Mehr zur EM hört ihr hier auf meinsportpodcast.de. Natürlich auch bei der Europa-Tour-Tour, unserem aktuellen EM-Podcast in Zusammenarbeit mit 90plus.de.
Stand jetzt aktuell.
Angebote hatte Marc van Bommel angeblich einige gehabt in den letzten anderthalb Jahren ohne Job, doch er hat alle ausgeschlagen, um sich nun dem VfL Wolfsburg als neuer Trainer anzuschließen. Heute bestreitet er jetzt sein erstes Training auf dem Platz und gestern erklärte er der versammelten Presse, warum er sich ausgerechnet den VfL ausgesucht hat.
Und ich habe immer gedacht, ich muss die richtige Wahl machen. Deswegen habe ich auch sehr viele Vereine und Länder habe ich abgesagt. Aber das ist auch nicht einfach, so wie den Rick aus Holland auch schon gesagt hat. Warum anderthalb Jahre? Weil ich muss das richtige Gefühl haben beim Verein, bei den Leuten, und das habe ich gleich vom ersten Tag an bei Jörg und bei Marcel gespürt, dass ich jetzt zusagen muss. Egal, ob das jetzt auf Holbrook auf dem vierten Platz gelandet ist oder am 12. Platz. Die Herausforderung ist super, die Voraussetzungen. Und das Gefühl bei den Leuten, wo man mit zusammenarbeitet, das ist ja sehr wichtig. Und von daher habe ich mich gleich vom Anfang an schon im Kopf, vom ersten Gespräch an, hatte ich schon im Kopf und habe schon zu meiner Frau gesagt, das wäre super, wenn wir das hinkriegen.
Van Bommel freut sich also auf Wolfsburg. Und auf was können sich die Spieler dann ab heute freuen?
Viele werden das schon erfahren. Ich kann mich selber nicht so umschreiben. Das müssen die Leute sagen, die mit mir gearbeitet haben. Und die Jungs müssen keine Angst haben.
Angst, etwas, was Van Bommel in seiner Karriere sowieso nie gekannt hatte. Der Aggressive Leader, der ging immer vorweg, ob bei Eindhoven, bei Barca, bei Bayern, bei Milan und nun eben als Coach in Wolfsburg. Mit welcher Spielweise denn, Marc Van Bommel?
Das ist immer schwierig zu sagen. Wenn ich jetzt sage, wir wollen ja offensiv spielen, steht morgen in der Zeitung nur offensiv. Also da muss man immer... Ich habe ja eine Idee, wie ich Fußball spielen will. Und das ist natürlich auch abhängig von den Qualitäten vom Spieler. Was muss ich machen? Was kann ich machen? Und das Schönste für einen Trainer ist, wenn der auf der Bank sitzt und die Spieler spielen so wie ich mir das vor Augen habe, erfolgreich, und die Spieler haben Spaß und verstehen, wie ich spielen will. Ich kann ja eine Idee haben, aber wie die Spieler das nicht umsetzen können, da muss ich was anderes machen.
Anders gefragt, wie unterscheidet sich das von Oliver Glasners sehr intensivem Spiel mit hohem Gegenpressing und schnellem Umschalten?
Man muss das nie vergleichen. Das wäre auch nicht fair, weil jeder Trainer ist anders vom Charakter und auch vom Idee vom Fußball her. Also ich habe meine Idee und die muss ich zusammen mit den Spielern versuchen, so gut wie möglich auszuführen auf dem Platz. Also im Vergleich wäre das auch nicht ehrlich. Und ich habe meine Idee und genauso wie alle anderen Trainer.
Welcher seiner eigenen Trainer hat Marc Van Bommel denn am meisten geprägt?
Viele Trainer, ja. Vom Hitzfeld, Heinkes, zu Van Gaal, mein Schwiegervater, Advokat, Hiddink, noch einige. Und das Schönste ist, ich war schon früh, habe ich schon im Gedanken, dass ich gerne Trainer werden will. Also von jedem Trainer habe ich was mitgenommen, etwas Positives. Von einigen nur Positives und auch von einigen etwas nicht Negatives, aber ich werde es anders machen, so wie der Trainer gemacht hat. Und so habe ich mich selber ein bisschen ausgebildet, als Trainer seinde, sagt man das gut auf Deutsch? Lass ich so sagen. Ich habe mich so ausgebildet als Trainer und dazu meine eigene Idee. Und das war schon ein sehr großer Vorteil, dass ich mit so vielen Trainern gearbeitet habe. Und auch so schön, wenn man erfolgreich arbeitet und man hat alles, man hat über jeden Trainer nimmt man was mit. Das war der Vorteil, dass ich mit sehr guten und sehr erfolgreichen Trainern zusammengearbeitet habe.
Ist Wolfsburg denn für ihn jetzt eine Chance, wie damals als Spieler, jetzt auch als Trainer irgendwann für die ganz, ganz großen Clubs zu spielen? Ist die Station Wolfsburg Teil dieses Plans?
Nein, man hat eigentlich keinen Plan. Das kann man schon ausbasteln, aber es geht nie so, wie man das geplant hat im Fußball. Und so wie Sie gesagt haben, Wolfsburg ist ein Verein, der auch Spieler ausbilden kann. Und ich mag es auch gerne, mit jungen Spielern zu arbeiten. Ich habe in Eindhoven mit einigen gearbeitet. Die sind ja Nationalspieler geworden. Und von daher bin ich schon auf dem richtigen Platz.
Marc van Pommel, der neue Trainer des VfL Wolfsburg, vor dem Start heute in den Trainingsbetrieb.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Unser Top des Tages ist, wenn man die Chance bekommt, sich mit schon 19 Jahren seinen großen Traum zu erfüllen, wie Eishockey-Nationalspieler John Jason Peterka. Der hatte nach der WM in Riga einen Jahresvertrag bei den Buffalo Sabres unterschrieben und nun ab Mitte August die große Möglichkeit, sich über die Vorbereitungscamps des Franchise, sich auch den Platz im Kader zu erkämpfen. Ob es klappen wird, das steht natürlich noch in den Sternen, stand jetzt, aber allein die Möglichkeit zu haben mit 19 Jahren ist schon top.
Gucken wir mal auf unseren Flop. Der Vorfall ist zwar schon ein paar Tage alt, die Verursacherin des Sturzes auf der ersten Etappe der Tour de France allerdings heute unser Flop des Tages, denn gegen die Französin, die mit ihrem Omi-Opi-Pappschild den Sturz, den Massensturz ausgelöst hat, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Ihr drohen bis zu 3 Monate Freiheitsstrafe und 15.000 Euro Geldbuße. Hinzu kommt dann noch der Tatbestand der Unfallflucht und möglicherweise auch noch Schadensersatzforderungen der verletzten Fahrer und natürlich ihrer Teams. Unachtsamkeit kann teuer werden und ist in jedem Fall ein Riesenflop.
Ja, hätte sie sich mal nicht so ins Bild gedrängt. Da wäre nichts passiert, wäre keiner gestürzt und vor allen Dingen sie wäre nicht erwischt. Also, selber schuld.
Völliger Schwachsinn. Eine so dumme Aktion, das gibt es nicht. Ja.
Und die hat jetzt alle Konsequenzen verdient, die da möglicherweise auf sie zukommen.
Geburtstagskind des Tages.
Wir gratulieren wieder und zum Beispiel auch einer absoluten Leichtathletik-Legende, Carl Lewis, der Ex-US-Superstar, der wird heute 60 Jahre alt, einer der erfolgreichsten Leichtathleten der Geschichte, hatte seine Blütezeit zwischen 1983 und 1996, gewann dort im Sprint und im Weitsprung unfassbare 9 Olympia-Goldmedaillen und 8 Weltmeistertitel, ein Megastar, wenn da nicht auch noch diese unbestätigten, muss man sagen, Dopinggerüchte mitwabern würden ständig.
Was? Beim Leichtathlet Dopinggerüchte? Das ist mir neu.
Kann gar nicht sein, ist gar kein Radsportler.
Natürlich, eben. 45 Jahre alt, jung, also er sieht älter aus, würde ich sagen, wird der ehemalige niederländische Fußballspieler Ruud van Nistelrooy. Während seiner aktiven Karriere gewann van Nistelrooy bei PSV Eindhoven 2-mal die niederländische Meisterschaft mit Manchester United, 1-mal die Premier League sowie 2-mal La Liga mit Real Madrid. Ja, jetzt gerade als Co-Trainer, da musste er das frühe EM-Aus von Oranje verkraften. Das tut mir leid, aber da teilen wir ein Schicksal.
Jetzt weißt du auch, warum er älter aussieht.
Ja, klar. Also das ist da man altert in diesem Job. Das ist nun mal so.
Trotzdem soll er sich den Geburtstag davon nicht vermiesen lassen. Schön feiern wie alle anderen Geburtstagskinder des Tages. Bitte auch die Nichtsportlichen. Habt einen wunderschönen Ehrentag heute.
Heute in der Sportgeschichte.
Tja, am 1. Juli 1899, da wurde der Turnverein Hoffenheim gegründet, dessen Fußballabteilung ja dank der großzügigen finanziellen Unterstützung von Mäzen Dietmar Hopp sich mittlerweile in der Bundesliga etabliert hat. Das hat 1899 noch keiner wissen können. Gut, Bundesliga gab es ja auch noch nicht. Wie soll man das wissen?
Allerdings, ja. Ein Jahr später wurde der Vorläuferverein des heutigen Bayer 04 Leverkusen gegründet. Der hieß noch ein bisschen sperriger, muss man sagen. Turn- und Spielverein 1904 der Farbenfabrik, vormals Friedrich Bayer und Co. Leverkusen. Puh.
Ja, Vizekusen ist so einfach, ne?
Ja, eben. Und ich meine, dieser Schriftzug auf dem Trikot, da kriegst du gar kein Logo mehr hin.
Mal gut, die haben sich umbenannt.
Ja, allerdings, ja.
Am 1. Juli, ein Jahr davor, 1903, da starteten im Montgeron in Frankreich 60 Fahrer auf Fahrrädern zur ersten Tour de France der Geschichte. So alt ist das Ganze schon. Und 1985 in Wimbledon, da gab es in der ersten Runde des Turniers im Herrendoppel ein Duell. Jan Gunnarsson und Michael Mortensen gegen Frawley und Petschy. Und das führte zum bis dato längsten Tiebreak der Tennisgeschichte. 26-24 ging der aus, ist mittlerweile auch schon eingestellter Rekord, aber damals war das eine ganz, ganz hohe Zahl.
Schauen wir mal auf den 1. Juli 2012. Da fand das EM-Finale in Kiew statt. Italien traf auf Spanien. Und die Spanier, die im Eröffnungsspiel gegen Italien nur ein 1:1 erspielen konnten, revanchierten sich, fertigten Italien im Endspiel mit 4:0 ab und verteidigten ihren EM-Titel.
Die Spanier, schwach gestartet, stark hinten rausgekommen. Na, vielleicht gibt es ja eine Duplizität der Ereignisse, aber ich glaube, im Finale können die beiden nicht aufeinandertreffen.
Das nicht. Ich glaube, die treffen im Zweifelsfalle sogar schon im Halbfinale aufeinander, ne? Wenn ich mich nicht recht irre. Aber na, gucken wir mal. Ich bin gespannt.
Haben wir Blick. Du hast ja die Italiener im Blick am Freitag.
Oh ja, genau. Und die Belgier. Ja, gut, ich brauche am Samstag darüber nicht zu berichten. Bis wir am Montag dran sind, weiß es schon jeder. Aber ich bin sehr gespannt, wie es so von der Emotionalität im Stadion wird. Aber da können wir dann noch drüber reden.
Das können wir locker dann noch machen, Anfang der nächsten Woche.
Stand jetzt aktuell.
Sie sind der Stolz Sloweniens und auch in diesem Jahr wieder die großen Mitfavoriten auf den Titel bei der Tour de France. Das hat beim gestrigen Zeitfahren mit dickem Ausrufezeichen auch Vorjahressieger Tadej Pogacar wieder unterstrichen und Primoz Roglic erstmal geschlagen, den ehemaligen Skispringer, der im letzten Jahr auf der vorletzten Etappe im Zeitfahren an der Blanche de Belfie doch noch das gelbe Trikot hatte abgeben müssen. Die Kollegen vom SID und von AFP, die haben sich auf die Spuren der beiden Slowenen begeben und im Vorfeld der Tour mal ihre Familien aufgesucht. Zwei Superstars der Szene aus dem gleichen Land, aber zwei verschiedenen Altersklassen. Roglic ist 10 Jahre älter und mit unterschiedlichen Wegen an die Spitze, weiß Christoph Kukewski, slowenischer Jugendtrainer im Gespräch mit AFP. Primož hat eine wirklich beachtliche Lebensgeschichte, genauso wie Tadej. Der hat ja ziemlich jung angefangen und hat alle Junior-Kategorien gefahren. Aber Roglic, der kam ja aus einem ganz anderen Sport und musste von ganz vorne anfangen und hat es trotzdem geschafft, die Leiter hochzuklettern. Beide sind außergewöhnlich, aber jeder auf seine eigene Art. Außergewöhnlich sind sie, waren sie aber zunächst nicht, denn Roglic musste, wie gehört, ja vom Skispringen erst umschulen und sich dann in einer neuen Sportart an die Spitze arbeiten. Und Tadej Pogacar war zwar von Anfang an aufs Radfahren fixiert, erinnert sich sein Vater Mirko, aber so ganz gut lief es eben nicht am Anfang. Tadej hat einfach immer nur seinen Bruder kopiert, Thielen. Und wenn Thielen angefangen hatte, Rad zu fahren, dann wollte Tadej natürlich in seinen Fußstapfen bleiben. Im ersten Jahr konnte er das noch nicht, weil er noch zu klein war und es einfach kein Rad in seiner Größe gab. Aber ein halbes Jahr später, dann hat er angefangen zu trainieren und gehörte dann eben einfach dazu. Die Erfolge ließen dann doch zunächst auf sich warten. Tadej war ein kleines Kind. Er war genauso wie ich und meine Frau. Wir waren auch klein, in der Schule eigentlich immer unter den kleinsten Kindern. Und so ging es eben Tadej auch. In den Rennradkategorien, da war er oft derjenige, der am kleinsten war, immer kleiner als die anderen. Und er musste sich mit körperlich besser entwickelten Kindern schon auseinandersetzen. Er war einfach schwächer. Deshalb musste er erstmal wachsen und stärker werden, damit er eben mit den anderen mithalten konnte. Und als er das geschafft hatte, als er wuchs, dann wurde er immer, immer besser. Und im letzten Jahr gewann Pogacar dann die Tour vor Roglic, der sich fast am Ziel seiner Träume wähnte, aber sich trotz des zweiten Platzes natürlich der Liebe seiner Familie sicher sein kann. Das versichert Leopold Roglic, der Vater, im Gespräch mit AFP.
Tega je mogoče tudi to. Je pa to vsekakor v njegovem karakterju.
Meine Frau und ich haben, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht, als wir ihn aufgezogen haben. Ist das jetzt auch das Endresultat? Aber es ist auch letztlich seine Natur. Ich bin sehr stolz, wenn er gewinnt, aber genauso stolz, wenn er verliert. Manche sind ja nicht so gut im Verlieren, aber Fakt ist, man muss schon wirklich für jeden Schritt richtig hart kämpfen, sogar für so ein Wunder wie das, was Pogacar dann letztes Jahr auf der vorletzten Etappe geschafft hat. Der musste auch dafür kämpfen und am Ende gewinnt einfach derjenige, der der Beste ist.
Das ist der najboljši zmaga.
Und das war letztes Jahr eben Pogacar. Und dieses, ja, Stand jetzt liegt er nach dem Etappensieg gestern im Kampf ums Gesamtklassement gegenüber seinem ärgsten Rivalen Primoz Roglic vorne. Da hat er schon 1 Minute 40 Vorsprung.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, auch schon eine gute Tradition. Ne? Unser Blick auf den Sporttag mit ein paar Tipps, die wir für euch herausgesucht haben.
Ja, Tennis ist in Wimbledon, wenn es nicht regnet, aber selbst wenn es regnet, die haben ja zum Glück auf ein paar Plätzen dann auch ein Dach. Also ein bisschen was kann ja auf jeden Fall starten. Bei Sky brauchen sie keinen Benny Hill auspacken. Was eigentlich schade ist, das war früher immer toll, wenn dann Benny Hill kam.
Ja, richtig. Das war auch eine große Tradition, muss man sagen. Ja,
ja. Also Uli Potowski und Benny Hill.
Genau. Ja, Pat und Patachon. Schauen wir auf Basketball, auf Olympia und auf die Quali. Russland gegen Deutschland. Zweites Spiel für die deutschen Basketballer in Split. Der Auftakt war erfolgreich, 82-76 gegen Mexiko vor den Augen von Dennis Schröder. Der war ja eigens angereist, obwohl er nicht spielen konnte. Also das sind aber eigentlich, vielleicht ist er jetzt sowas wie ein Maskottchen. Was meinst du, Malte?
Ja, aber ich meine, er hat gesagt, ich gehöre zum Team, ich will da unbedingt mit hin, ich fahre jetzt privat dahin, auch wenn ich nicht spielen darf. Die Versicherungssumme ist dem DBB ja viel zu hoch, die wird ja nach seinem Marktwert berechnet, der liegt bei 70 bis 100 Millionen Euro, entsprechend hoch ist die Versicherungssumme und das kann sich der Basketballverband ja nun mal nicht leisten da. Ne?
Ist das ja, krass?
Ich finde es eine super Sache, dass er da hinfährt. Aber deutsche Mannschaft unter Siegzwang gegen Russland heute. Wenn sie nicht gewinnen, kann das ganz, ganz eng werden, weil dann hätten nämlich alle Teams in der Gruppe jeweils einen Sieg.
Oh, oh. Ja, aber das wäre ihm doch so zu gönnen, dass er dorthin fahren. Das wäre so, so schön. Drücken wir also alle Daumen und wird natürlich auch dann ein Thema bei uns sein. Wenn sie das packen, dann sehe ich da jetzt schon einen Top des Tages. Na, wollen wir mal gucken. Schauen wir doch auf die Tour de France, die 6. Etappe. Ne? Da ist ja auch einiges drin, Malte.
Ja, aber ist kurz diesmal. 6. Etappe, 160,6 Kilometer nur zwischen Tours und Châteauroux. Und die Sprinter haben mal wieder eine Chance. Und da gibt's eine lange letzte Rechtskurve und dann schnurgerade 1,6 Kilometer ins Ziel. Aber man weiß ja, was auf schnurgeraden Strecken auch passieren kann.
Ja, möchten wir lieber besser nicht daran denken, ob das wieder ein Fall für die Rettungswagen sind und für viel, viel für Verbandsmaterial. Naja, wir schauen da auf jeden Fall eben auch für euch drauf und sind selbstverständlich mit vielen, vielen tollen Themen morgen wieder für euch da. Ab 7.07 Uhr sind wir nämlich dann wieder mit euch am Frühstückstisch oder wenn ihr früh rausgeht und schon am Schreibtisch sitzt, dann sind wir auch gerne für euch dabei auf dem Weg zur Arbeit oder wo auch immer hin. In der Zwischenzeit abonniert doch bitte gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl, schreibt eine Bewertung, gebt uns Sterne und wenn ihr noch mehr Sport hören wollt, wir haben ja den Chefredakteur von meinsportpodcast.de hier jetzt direkt am Ohr, also der hat eine ganze Menge für euch zusammengetragen.
Ja, Sport für die Ohren haben wir rund um die Uhr und wenn euch das nicht reicht, dann hört ihr auch noch bei Sportradio Deutschland mal rein bei den Kollegen. Alle 15 Minuten gibt es da aktuelle Sportnews, immer das Update am Ohr, DAB Plus bzw. sportradio-deutschland.de, da gibt es dann den Sender auch zu empfangen und wir sind dann morgen für euch wieder da, kommentieren dann wieder die Themen des Tages. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.